Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es steht, es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Wir beginnen mit einem Zitat von Luther zu Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das heißt also in zerbrechlichen Tongefäßen. Luther sagt dazu, eben darum scheut der Satan, der böse Geist, keine Mühe und schlägt zu, ob er die Töpfe zerschlagen könne. Denn sie stehen ihm so unter der Nase, dass er es nicht ertragen kann. Unser Herrgott sieht eine Weile zu und steckt uns zwischen Tür und Angel, damit wir es in unserer Erfahrung lernen, dass das kleine, schwache, elende Wort stärker ist als der Teufel. So lasst uns leiden, was uns widerfährt, so können wir erfahren, dass uns Gott beistehen will, und so schützen und schirmen gegen diesen Feind und allen seinen Anhang. Dass der Satan einen besonderen Hass gegen den Apostel Paulus hatte, zeigt sich an diesem enormen Maß an Leiden, das Paulus in seinem Dienst am Evangelium zu ertragen hatte. Gleichzeitig durfte er jedoch auch immer wieder die Kraft Gottes erfahren, die sich an ihm offenbarte. Und darauf liegt hier in unserem Kapitel der Hauptakzent. Damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Nicht das Leiden, nicht die Trübsal, nicht der Tod haben das letzte Wort, sondern das göttliche Leben in Christus, das sich immer wieder im Leben der Gotteskinder behauptet, durchsetzt und welches überall die schönsten Früchte hervorbringt, woran auch die Gläubigen in Korinth teilhaben durften. Denn es geschieht, so schreibt Paulus, alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Gott hatte den Apostel Paulus immer wieder willig gemacht, all das Leiden, das mit seinem Dienst verbunden war, auf sich zu nehmen. Und auf diese Art und Weise war das Evangelium auch nach Korinth gelangt. Paulus hätte sich angesichts der vielen Leidenswege ja auch sagen können, es ist genug, es reicht mir jetzt. Schließlich will ich auch noch etwas vom Leben haben. Die Kraft, die mir noch verblieben ist, will ich dazu gebrauchen, den Rest meines Lebens zu genießen. Stattdessen war er dazu bereit, im Glauben an Gottes Treue und Zuverlässigkeit hinsichtlich seiner kostbaren Verheißungen auch die beschwerlichen Wege in Kauf zu nehmen. Die Verherrlichung Gottes in Christus ging ihm über alles. In dem Maße und auch in der Weise, wie es ihm immer wieder geschenkt wurde, war er bereit, auch Gott weiterhin zu dienen. Dazu einmal ein Wort aus der Apostelgeschichte, ein Wort, das Paulus richtete an die Ältesten von Ephesus. Apostelgeschichte Kapitel 20 von Vers 20 an. Ich habe euch nichts vorenthalten, so sagt Paulus, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Und nun kommt dieses erstaunliche Wort, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wollt's noch einmal sagen. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Das war es also, was den Apostel Paulus bewegte. Er schreibt an anderer Stelle, dass Gott uns alles Mögliche schenkt, damit wir es genießen können, aber das ist ja nicht die Hauptsache. Das war nicht die Hauptsache im Leben des Apostels. Das ist auch nicht die Hauptsache in unserem Leben. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, und zwar in Christus, vom Evangelium her. So wird euch alles andere zufallen. Die Hauptsache ist, dass wir unseren Lauf, unseren Glaubenslauf vollenden und den Dienst ausrichten, der uns von Gott aufgetragen ist, an dem jeden Einzelnen von uns. Paulus war von demselben Geist des Glaubens beseelt wie der Psalmist, der an Gottes Treue im Glauben festhielt, sogar, wie er bezeugt, in Todesnöten. Paulus zitiert ja hier ein Wort aus Psalm 116. Und da lesen wir: Strecke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Der Psalmist hatte in all seiner Not festgehalten an der Treue Gottes, an seinen Verheißungen, an seinen Zusagen. Und genau dasselbe konnte Paulus von sich sagen. Wir denken nur an jene Situation in Korinth, als er das Evangelium dort verkündigen wollte und der Herr ihm beistand und ihm sagte: Hör mal, Paulus, fürchte dich nicht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Fürchte dich nicht, das Evangelium zu verkündigen. Die frohe Botschaft von dem Heil, das wir in Christus Jesus haben. Paulus war von demselben Geist erfüllt, von dem auch der Psalmist, Psalm 116, erfüllt war. Wie es Petrus und Johannes unter Todesgefahr nicht unterlassen konnten, von dem zu reden, was sie gesehen und gehört hatten, so musste auch Paulus das Evangelium bezeugen. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, Psalm 116, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Paulus konnte nicht anders. Er musste dieses Evangelium verkündigen. Der Geist Gottes drängte ihn dazu. Trotz all der schlimmen Dinge, die ihm widerfahren sind, weiterzumachen und das Evangelium zu bezeugen. Und dabei gründete sich sein Glaube nicht nur auf Gottes Treue, in der Gott ihm in der einen oder anderen Situation zur Seite stand und ihm immer wieder weiterhalf, aus Nöten heraushalf. Wir haben davon auch gelesen am Anfang des zweiten Korintherbriefes, wo Paulus und seine Mitarbeiter dachten, die würden das Ganze gar nicht überleben. Die Situation, so gefährlich war es, vom Tod bedroht, aber Gott hat ihm auch aus dieser Not herausgeholfen. Wir sind, so kann man sagen, unsterblich, solange Gott hier auf dieser Erde noch einen Auftrag für uns hat. Davon hängt alles ab. Hat Gott einen Auftrag für dich auf dieser Erde, kann passieren, was will. Gott wird dich am Leben erhalten, er wird dich durchbringen, er wird dir neue Kraft schenken, das zu tun, was er dir aufgetragen hat. Das durfte Paulus also immer wieder erleben, solange er nach dem Willen Gottes noch seinen Dienst zu verrichten hatte. Ließ Gott ihn nicht untergehen. Und das gilt auch für uns. Paulus durfte das erleben, aber, und das macht hier dieser Text sehr deutlich, in der Hauptsache richtete er seinen Blick auf die zukünftige Herrlichkeit. Sein Glaube stützte sich auf Gottes Zusage hinsichtlich der Auferstehung. Also auf der einen Seite durfte der Herr in dieser Zeit, durfte Paulus in dieser Zeit die Hilfe des Herrn, dass die Durchbringung durch seine Gnade immer wieder erfahren, ganz praktisch. Das dürfen wir ja auch. Aber Paulus richtete seinen Blick zuallererst auf die Zukunft, auf die zukünftige Herrlichkeit, auf die Auferstehung. Für Paulus war die zukünftige Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit Christus das ersehnte Ziel, dessen er sich absolut gewiss war. Und so schreibt er hier, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Wir wissen, er war also absolut gewiss im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit. An anderer Stelle schreibt er in einem Brief an Timotheus, dass ihm beigelegt ist die Krone der Gerechtigkeit in der Vollendung. Das hoffte Paulus nicht, wie wir das Wort hoffen oftmals verstehen. Wir sind uns nicht ganz sicher, wir hoffen etwas. Sondern wenn Paulus von Hoffen spricht, dann meint er absolute Gewissheit aufgrund des Glaubens an die Verheißungen Gottes. Eine lebendige Hoffnung, die Paulus hatte. Eine absolute Gewissheit, ein Überzeugtsein von dem, was noch kommen würde. Wir wissen also, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. In dem gewaltigen 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes schreibt Paulus Folgendes. Etwas, was uns vielleicht im ersten Augenblick befremden könnte, weil wir die Dinge meistens innerzeitlich sehen und nicht im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben, also in dieser Zeit, in diesem Leben, auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und Vers 32, habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Wir wissen nicht, was Paulus damit meinte, mit wilden Tieren gekämpft. Aber es war eine sehr notvolle und lebensbedrohende Angelegenheit, von der er hier spricht. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben, auf diese Zeit in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft es mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen. Wir merken, wie sehr Paulus beseelt war von der lebendigen Hoffnung, von der absoluten Gewissheit, dass eine ewige Herrlichkeit auf ihn wartete. Aber das ist ein Blick, der uns ja zum Teil verloren gegangen ist. Und die Grundlage für unsere Gewissheit hinsichtlich unserer Auferstehung zur ewigen Herrlichkeit ist die leibliche Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wäre Christus nicht auferstanden von den Toten, gäbe es auch für uns keine Auferstehung zur ewigen Herrlichkeit. Ist Christus leiblich von den Toten auferstanden? Und das ist besser bezeugt als irgendein anderes Ereignis der Weltgeschichte. So dürfen wir aufgrund des Einsseins mit Christus in seiner Stellvertretung, Einssein mit Christus hat immer mit der Stellvertretung zu tun. Also aufgrund dieser Tatsache absolut gewiss sein, dass auch wir leiblich von den Toten auferstehen werden. Dann werden wir angetan mit dem herrlichen Schmuck seiner Gerechtigkeit vor ihn gestellt werden, wie Paulus hier sagt. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Er wird uns vor sich stellen. Welch ein Triumph der Gnade Jesu. Und zwar samt euch, sagt Paulus. Das heißt, er bezieht die Korinther mit ein. Und zwar auch diejenigen, die ihm das Leben so schwer machten. Paulus schließt niemanden aus, auch solche nicht, die derart geringschätzig mit ihm umgegangen sind. Und dieses Ziel hatte Paulus vor Augen. Das ist sein Ziel gewesen. Und in diesem Glauben, fest gegründet im Erlösungswerk Christi, gerecht vor Gott durch das Blut Jesu, Sündopfer und Brandopfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, fuhr er mit der Verkündigung des Evangeliums fort, zumal er wusste, dass seine Arbeit nicht vergeblich sein würde und war. Schließlich waren Gemeinden durch seinen Dienst entstanden, Menschen waren zum Glauben an Christus gekommen. Und da, wo das nicht so aussah, dass seine Arbeit vom Erfolg gekrönt war, da wusste er doch, dass sie Ewigkeitswert hatte. Das schreibt er übrigens auch am Ende von Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, dass unsere Arbeit in Christus, und das dürfen wir immer wieder sehen von der Auferstehung Jesu her und von unserer Auferstehung, von der Herrlichkeit her, dass diese Arbeit in Christus nicht vergeblich ist. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich. Ich war in einer Zeit, wo alles erschüttert wird. Wir leben in einer solchen Zeit. Alles wird erschüttert. Nichts steht mehr fest in dieser Welt. Aber Gemeinde Jesu steht fest. Gegründet in Christus. Gegründet im Wort Gottes, im Evangelium. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Weil ihr das wisst, dass eure Arbeit nicht umsonst ist, nicht vergeblich ist in dem Herrn. Unsere Arbeit, die jedes Einzelnen von uns ist also nicht wertlos, auch da, wo wir im Augenblick vielleicht nicht viel vom Erfolg sehen, sondern sie hat immer von der Auferstehung Jesu her und von unserer Auferstehung her Ewigkeitswert. Und das sollte unsere Herzen immer wieder mit großer, freudiger Erwartung und mit Danksagung für seine überschwängliche Gnade in Christus erfüllen, wie Paulus hier sagt. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Denken wir einmal daran, wie vieles in dieser Welt geschieht und wie vieles der Mensch auf die Beine bringt und zustande bringt, auch an sehr, sehr positiven Dingen, das wissen wir, und es ist nicht alles negativ, und doch ist es eine vergebliche Mühe, die die Menschen sich machen, weil sie nicht glauben an den, der von den Toten auferstanden ist und auch sie auferstehen lässt zur ewigen Herrlichkeit. Hören wir einmal, was der Prophet Habakuk dazu sagt, zu dem, was die Menschen tun auf dieser Erde, ganze Völker tun. Wird's nicht so, so schreibt er, vom Herrn Zebaoth geschehen, Doppelpunkt, woran die Völker sich abgearbeitet haben, muss mit Feuer verbrennen. Und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein. Wie viele Anstrengungen unternimmt der Mensch auch in unserer Zeit, um diese Welt noch zu retten und einigermaßen bewohnbar zu machen und auch das gesellschaftliche Leben der Menschen miteinander zu ermöglichen. Welche Mühe gibt er sich? Und geht tatsächlich davon aus, dass er es auch schaffen wird. Welch eine Illusion. Und am Ende, unterm Strich, kommt nichts dabei heraus, aber auch gar nichts. Auch alle gut gewollten Anstrengungen und Bemühungen sind vergeblich. Woran die Völker sich abgearbeitet haben, muss mit Feuer verbrennen. Und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein. Übrigens gilt das nicht nur für die Welt draußen, sondern das gilt auch für die Gläubigen. Insofern, als manches geschieht nicht in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus. Auch bei den Gläubigen geschieht nicht alles in der Abhängigkeit von ihm, von seinem Willen zur Verherrlichung seines Namens, vom Evangelium her, sondern aus dem eigenen heraus. Und Paulus schreibt davon im 1. Korintherbrief, das wird verbrennen. Heu, Stroh, Stoppel. Sie sind gläubig an Christus und sein Erlösungswerk, so werden sie gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Das, was sie gewirkt haben aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, nicht in der Abhängigkeit von der Auferstehungskraft Christi, das wird verbrennen, sagt Paulus. Und wenn wir einmal dieses Bild nehmen, vergleichen, Heu, Stroh, Stoppeln, gibt es verhältnismäßig viel. Gold, Silber, Edelsteine, das Gegenüber gibt es verhältnismäßig wenig. Könnte es so sein, dass in der Gemeinde Jesu es nur wenig gibt, was wirklich Bestand hat, was durch den Tod gegangen ist und mit Christus lebendig geworden ist und einmal auch in der Ewigkeit zu sehen ist? Kann es sein? Wir kommen ja noch im 2. Korintherbrief zu dieser Frage nach der Belohnung in der ewigen Herrlichkeit. Ja, also es gilt nicht nur für die Menschen draußen in der Welt, sondern lass es dir wirklich gesagt sein, allen Ernstes, es geht ja um die Verherrlichung Gottes, es geht nicht in erster Linie um unsere Belohnung, es geht um die Verherrlichung Gottes. Was du tust, in Unabhängigkeit von Christus, der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, das wird vergehen, das wird keinen Bestand haben im Feuergericht Gottes, weil es nicht hier schon durch den Tod des eigenen gegangen ist, was es auch sein mag. Also, denken wir nicht nur an die Menschen draußen, denken wir an den Zustand der Gemeinde Jesu, denken wir an uns ganz persönlich. Es sollte alles einmünden in die Danksagung für die überaus große, für die überschwängliche Gnade Gottes in Christus Jesus. Ihr Lieben, es gibt ja unendlich vieles, wofür wir dankbar sein dürfen. Das Danken hat immer auch etwas zu tun mit dem Denken, mit dem Nachdenken. Und ich befürchte, dass viele in der Gemeinde Jesu denkfaul sind. Sie denken nicht nach über bestimmte Lehren des Evangeliums, bestimmte Aussagen der Heiligen Schrift, sondern sie sind sehr oberflächlich im Blick auf die Betrachtung des Wortes Gottes, zu wenig nachdenken. Und wenn jemand unzufrieden ist und launisch ist, weil ihm das eine oder andere nicht gefällt, oder aufgrund viel schwerwiegenderer Ereignisse in unserem Leben, die uns keine Ruhe lassen, dann wollen wir doch daran denken, dass es vieles, vieles gibt, wofür wir dankbar sein dürfen. von Herzen dankbar sein dürfen. Das ist ja nun auch die Art des Teufels gewesen im Paradies. Gott hatte gesagt, ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, nur von diesem einen Baum nicht. Gott betont also das, was sie dürfen und durften, von allen Bäumen. Der Satan betont es anders. Sollt ihr nicht essen dürfen von allen Bäumen im Garten? Sollte Gott euch diesen einen Baum vorenthalten? Er betont also das, von dem wir meinen, es fehlt uns. Naja, darauf gründet sich ja auch jede Art von Reklame in unserer Zeit. Du brauchst genau das, dann erst bist du zufrieden, dann erst bist du glücklich, wenn du das hast. Ja? Dabei geht es immer nach der Weise, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, bringt augenblicklich Junge hervor. Augenblicklich. Unser Herz ist wie ein großes Loch, ihr Lieben. Da kann man reinstopfen, was man will. Vielleicht sind wir eine kleine Zeit zufrieden. Und dann halten wir schon wieder Ausschau nach dem Nächsten. Ja. So sind wir von Natur aus. Daran wollen wir uns erinnern lassen, dass Gott uns vieles, vieles gibt. Auch da, wo wir einiges vermissen. Vieles, vieles gibt, wofür wir dankbar sein dürfen. Und auch das eine, was wir nicht bekommen von Gott, hat seinen Grund. Steht unter göttlicher, liebevoller Absicht. Das wollen wir doch bedenken, darüber dürfen wir nachdenken. Also, es gibt vieles, das wollen wir zunächst einmal festhalten. Doch das Schönste und das Beste kommt doch noch. Und das ist nicht der Himmel an sich mit seinen schönen, goldenen Gassen. Ich war, wie das ja in Bildern in der Offenbarung des Johannes so wunderbar geschildert wird, das ist nicht das Schönste, das ist nicht das Beste, sondern was ist das Beste? Die vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, ohne auch nur die kleinste Wolke der Betrübnis. Das ist das Beste. Gott von Angesicht zu sehen in Christus Jesus. Ihn zu schauen, an den wir hier geglaubt haben und glauben dürfen, den wir hier schon lieb haben dürfen durch seine Gnade. Ihn zu sehen, Gemeinschaft zu haben, ewige Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Schönste, das ist das Beste. Und dann auch untereinander noch. Das resultiert daraus. Herrliche Gemeinschaft untereinander. Und mit allen Geschaffenen in der Himmelswelt. Wir dürfen uns die Himmelswelt nicht so steril vorstellen. Ich weiß, sie ist voller Leben. Wenn diese Erde, diese Welt schon so voller Herrlichkeiten ist und Schönheiten ist, wie viel mehr die ewige Herrlichkeit. Im Hintergrund hören wir liebliche Musik, allerdings keine Himmelsmusik. Die werden wir auch im Himmel hören, die Himmelsmusik. Denken wir an den Engelgesang zu Bethlehem, ja? Wunderbar muss das geklungen haben. Ne? Also das Schönste und Beste kommt noch. Die ungetrübte Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus. Und darüber denken wir allerdings viel zu wenig nach. Wenn wir ein Reiseziel haben, dann befassen wir uns im Vorfeld in der Regel mit diesem Ziel. Ja, wir machen uns schlau, was erwartet uns da, in welch ein Land willst du reisen, wie sind die Sitten dort und was kann man da unternehmen, wie ist die Landschaft und so weiter. Man macht sich Gedanken über das Ziel, das man anvisiert. Und im Blick auf das größte Ziel unseres Lebens machen wir uns kaum Gedanken. Und selbst im Alter geht es bei uns noch oft nach der Weise, ich möchte gerne noch bleiben hier auf dieser Erde. Ich möchte gerne noch auf dieser Erde bleiben. Trotz all der Nöte, die ich habe, ich möchte gerne noch hier bleiben. Aber wenn Gott es will, bin ich auch bereit, heimzugehen. Das ist ja schon was, ne? Wenn Gott es will, bin ich auch bereit, heimzugehen. Aber ansonsten möchte ich gerne noch bleiben. Aber hören wir uns das einmal an, wie das klingt bei dem Apostel Paulus. Was er schreibt im Philipperbrief. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Ich würde gerne heimgehen zu meinem Herrn, um ewige, ungetrübte Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich möchte ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich möchte gerne aus dieser Welt abscheiden. Aber warum will er noch hier bleiben? Weil es ihm hier so gut gefällt. Sondern um euretwillen, sagt er, es ist nötiger zu bleiben. Ihr braucht mich noch. Das war nicht gesprochen aus einer depressiven Phase heraus, die er hatte. Das gibt es ja auch, ja? Da möchte man nicht mehr leben. Man ist einfach deprimiert in seinem Innersten. Das war es bei Paulus nicht. Sondern Paulus hatte eine solch enge Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Er war so glücklich und so selig in ihm, in Christus, dass er sich danach sehnte, bei ihm zu sein. Und nur zur Not hier noch auf der Erde sein zu wollen. Das ist also bei Paulus umgekehrt. Wenn es sein muss, will ich noch bleiben. Was bedeutet das für Paulus, dieses Bleiben noch auf dieser Erde? Nun, sicherlich auch manche wunderbaren Erfahrungen, die er machte im Blick auf das Wirken Gottes, aber es bedeutete eben auch in der Kraft der Auferstehung Jesu, des ewigen Lebens, noch Sterbenswege zu gehen. Der Weg des Apostels Paulus, das haben wir ja gehört, und das wissen wir auch aus einem anderen Kapitel, dem 2. Korintherbrief, das haben wir schon gelesen, wie schwer dieser Weg für den Apostel Paulus gewesen ist. Ja? Welche Leidenswege mit seinem Dienst verbunden waren. Wie viele Nöte es da gab, wie oftmals es unten durchging, im Grunde genommen, das haben wir gehört, lauter Sterbenswege, auf denen er nur dadurch nicht verzagte und hoffnungslos war, weil Gottes Kraft ihn immer wieder stärkte und ihm weiterhalf und er den Blick hatte hin auf die ewige Herrlichkeit. Um der Verherrlichung Gottes willen, um seiner Gemeinde willen und um derer willen, die noch dazukommen sollen. Es werden zwar immer weniger sein in der Völkerwelt, wenn wir das richtig beurteilen. Gott wendet sich mehr und mehr Israel zu, diesem Volk. Und wie wir gehört haben, kommen in unserer Zeit sehr, sehr viele Juden zum lebendigen Glauben an Christus. Zunehmend, ist doch erstaunlich, erfüllt sich das, was der Apostel Paulus gesagt hat im Römerbrief, im Blick auf das Handeln Gottes mit der Völkerwelt auf der einen Seite und mit dem jüdischen Volk auf der anderen Seite. Nun, um derer willen, die doch dazukommen sollen, auch hier noch bei uns, ja, es kommen ja noch Menschen, vielleicht die letzten unter den Nationen, kommen noch zum Glauben an Christus, wollen auch wir in Christus, das ist wichtig, in Christus, hört ihr immer wieder in der Bibel, hört ihr auch immer wieder hier in der Verkündigung, in Christus, dazu bereit sein, die beschwerlichen Wege, die mit unserem Christsein verbunden sind, in Kauf zu nehmen. Und auch wir dürfen sagen, wie Paulus es hier schreibt, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, Psalm 116, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Evangelium vom Sohn, indem du uns alles geschenkt hast, was dich verherrlicht und uns zum göttlich Besten dient, eine ewige Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit dir. Und jetzt schon dürfen wir mit dir verbunden sein und dankbar dafür sein, dass du uns hilfst, auszuhalten, in den Tätigkeiten, mit denen du uns beauftragt hast. Du stehst uns treu zur Seite, du stehst zu deinem Wort und wir freuen uns über dich und dein ewiges Heil. Amen.